Hallo, ich bin Anita Weiß, die Zeitplanerin. Genau wie du will ich meine Zeit wieder selbst kontrollieren, sie genießen und auch mal mit Leidenschaft verschwenden. Deshalb teile ich hier im Zeitplanerin-Podcast meine Lieblingstools und Methoden aus dem Zeit- und Selbstmanagement mit dir. Mit dieser neuen Episode wünsche ich dir jetzt richtig viel Spaß und eine gute Zeit. Hallihallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Ich habe heute ein Interview für euch, aus dem ihr hoffentlich genauso viele Aha-Momente mitnehmen könnt wie ich. Es geht um ADHS, vor allem um ADHS im Erwachsenenalter. Ich habe dazu einen Gast hier, der sich auf Instagram, aber vor allem auf TikTok zu einem der wichtigsten deutschen Influencer zu dem Thema entwickelt. Und dabei kennen wir uns aus ganz anderen Zusammenhängen. Ich habe Gerrit kennengelernt, weil ich einen Workshop zum Thema Contentplanung bei ihm besucht habe. Damals war er nämlich noch mit zwei unterschiedlichen Agenturen selbstständig unterwegs, aber eigentlich ist er Lehrer und arbeitet inzwischen auch in der Schule. Und wie das alles zusammengehört und welche Rolle ADHS dabei spielt, erfahrt ihr jetzt. Herzlich willkommen, Gerrit Reitze.
Hallo, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Es freut mich riesig, warte mal, mein Computer macht noch irgendwelche Geräusche, so viel dazu. Es freut mich riesig, dass wir zueinander gekommen sind. Magst du vielleicht deine eigene Geschichte noch mal kurz erzählen, so viel du magst, so wenig du magst?
Ja, wir haben ja 3 Stunden Zeit, ne?
Genau,
nein, das
mindestens.
Kriegen wir ein bisschen knapper hin. Wer die längere Version haben möchte, der findet sie auch, wenn er gut im Googlen ist auf jeden Fall. Die Kurzversion ist die, wie du gerade schon sagtest, ich bin ja eigentlich Lehrer. Ich bin mittlerweile auch nicht mehr nur noch eigentlich Lehrer. Das war damals so, als wir uns kennengelernt haben. Denn ich bin seit 2007 im Lehramt, bin aber 2017 aus gesundheitlichen Gründen mit der Diagnose Burnout aus dem Dienst ausgeschieden, wurde in vorzeitigen Ruhestand versetzt. Und habe aber nie verstanden so richtig, was war da eigentlich mit mir los? Ich habe es damals sehr viel aufs Schulsystem geschoben, welches definitiv auch verbesserungswürdig ist. Da will ich auch gar kein Geheimnis draus machen. Aber ich habe es damals so als alleinigen Schuldigen irgendwie für mich definiert. War auch eine ganz einfache Lösung. Und im Endeffekt war es letzten Sommer, im Sommer 2021, dass ich auf TikTok mehr und mehr angezeigt bekommen habe, Videos von amerikanischen Content-Creatern, die etwas zum Thema ADS bei Erwachsenen gemacht haben. Und immer häufiger kam so dieser Gedanke, das kommt dir irgendwie bekannt vor. Und ja, okay, das könnte sein. Nein, du hast doch kein ADS. Du hast doch schon so viel mit Jugendlichen gearbeitet, die ADS haben. Das hättest du doch schon mal gemerkt. Und es wurde mehr und mehr und mehr und mehr. Mein damaliger Psychotherapeut, wo ich wegen Depressionen in Behandlung war, sagte, ja, nee, das ist Quatsch, brauchen wir nicht. Und irgendwann habe ich aber selbst den Schritt dann gemacht, bin in die Medizinische Hochschule Hannover und habe mich dort eben testen lassen und war dann volle Punktzahl. Und dieser Tag war tatsächlich ein Bruch in meinem Leben, denn danach hat einfach sehr, sehr vieles auf einmal Sinn ergeben und ich habe mich selber einfach viel besser zu verstehen gelernt.
Und jetzt unterrichtest du aber ja wieder, ne?
Genau, und Ende letzten Jahres bin ich dann von mir aus auch aufs Gesundheitsamt zugegangen und habe gesagt, hier Leute, ich denke, es geht wieder, weil ich erkannt habe, okay, die Schule ist gar nicht das Problem gewesen damals. Und ja, dann lief es über das Gesundheitsamt, Amtsärztin und seit dem 1.4.2022 bin ich jetzt zwar mit begrenzter Dienstfähigkeit, so Teildienstfähigkeit quasi, wieder in der Schule und fühle mich da auch pudelwohl.
Was unterrichtest du eigentlich?
Studiert habe ich Sport und Englisch, unterrichten prinzipiell alles, was anfällt. Momentan auch viel Sozialtraining, zwischendurch auch mal Chemie, Physik, Geschichte war neulich, Mathe.
Okay.
Da ist man ja immer so das Schweizer Offiziersmesser.
Aber das heißt, du arbeitest mit älteren Kindern, also jetzt nicht mehr Grundschule oder so, sondern schon weiterführende Schule?
Ja, also ich bin ja Lehrer für das Lehramt an Grundhaupt- und Realschulen mit dem Schwerpunkt Haupt- und Realschulen. Das war mein Studiengang damals. War damals an integrierten Gesamtschulen vor allem, wo quasi alle Schüler verschiedenster, ich sage jetzt mal, Könnensstufen in einer Klasse zusammengefasst waren. Bin jetzt an einer kooperativen Gesamtschule, das heißt, wir haben Hauptschulklassen, wir haben Realschulklassen, wir haben Gymnasialklassen. Und ich habe jetzt eine 5. Hauptschulklasse übernommen zu Beginn des Schuljahres. Und das hält viele Herausforderungen bereit, aber auch eine ganze Menge Spaß.
Ist denn das Thema ADHS bei deinen Schülern ein Thema? Oder sind die damit durch und das wird in der Grundschule schon diagnostiziert heutzutage und eingestellt und fertig?
Also diagnostiziert ist bei mir in der Klasse fast die Hälfte.
Wow, krass.
Vier, meines Wissens, also 4, bei denen ich weiß, dass sie medikamentös eingestellt sind. Aber ich habe nicht unbedingt das Gefühl, dass sowohl die Kinder, was jetzt bei 10- bis 13-Jährigen auch noch nicht so verwunderlich ist, aber auch die Eltern eigentlich wirklich etwas über diese Störung wüssten.
Krass, 50% in der Klasse finde ich jetzt wirklich heftig.
Naja, man darf nicht vergessen, es ist eine Hauptschulklasse und von diesen 14 Kindern habe ich aktuell 7, die auch noch einen festgestellten Förderbedarf haben. Wir haben ja in Niedersachsen keine Förderschulen mehr. Auch für den Bereich Lernen nicht. Und da fangen wir natürlich vieles auf. Insofern kann man fast sagen, dass über meine Klasse zu mehr als der Hälfte eigentlich eine Förderschulklasse ist.
Das ist ja, als ich angefangen habe, mich mit der Recherche zu dem Thema zu beschäftigen, weil wir miteinander reden wollen, ja, war ich wahrscheinlich so durchschnittlich informiert wie der Großteil aller anderen Menschen da draußen auch. Das heißt, für mich war ADHS mehr oder weniger eine Krankheit von Kindern und Jugendlichen, die sich bei, also ich wusste, dass es das bei Erwachsenen gibt, aber ich war immer der Meinung, das wächst sich in 99,9% aller Fälle aus und es ist ganz, 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 ganz selten. Und ich habe dann festgestellt, so selten ist das offenbar im Erwachsenenalter nicht. Und ich finde interessant, wie die Diskussion darum geführt wird, weil man ja, wenn es um Kinder geht, immer wieder so kritische Stimmen hört, wie ja, es ist so eine Modediagnose und jeder wird diagnostiziert und die meisten brauchen nur eine vernünftige Freizeitgestaltung und so. Und bei Erwachsenen gibt es die Debatte aber nicht, sondern bei Erwachsenen heißt es dann immer so ein Blödsinn, das hast du nicht.
Das verwechselt sich doch. Ja, das ist.
Ja.
Du musst dich damit aber gar nicht schlecht fühlen, denn obwohl ich es selbst habe, aber bis jetzt ja nicht wusste und selbst Lärm studiert habe, ich wusste nicht viel mehr als du. Ich wusste erschreckend wenig und das ist eigentlich so das Schockierendste und die schockierendste Erkenntnis des letzten Jahres für mich, dass ich mich damit viel zu wenig beschäftigt hatte, allein schon als Lehrer. Da müsste eigentlich viel, viel mehr passieren. Denn also meine Klasse ist überhaupt nicht repräsentativ, das muss man ganz klar sagen. Also es sind nicht die Hälfte der Kinder, die irgendwie ADS haben, davon sind wir weit entfernt. Man geht so davon aus, so zwischen 4 und 10%, je nachdem, welche Studie man sich anschaut. Und da es ja eine neurologische Störung ist, in der halt das Gehirn einfach anders gebaut ist, kann es sich gar nicht verwachsen, sondern die Menschen lernen einfach nur bis zum Erwachsenenalter, entweder begleitet durch eine Therapie oder aber auf eigene Faust, wie ich damals, Methoden und Strategien kennen, wie sie irgendwie in dieser Leistungsgesellschaft funktionieren können. Und das ist dann häufig ein großes Problem.
Krass, das heißt, im Prinzip hat jeder, der als Kind ADHS hatte, diagnostiziert, wie auch immer, hat es auch als Erwachsener. Du hast nur, wenn du Glück hast, gelernt, damit irgendwie klarzukommen.
Genau.
Ich stelle mir das unfassbar anstrengend vor, damit klarzukommen, weil, also das ist so ein bisschen, ich habe vor kurzem einen Podcast gehört, da ging es um Angststörungen und da ging es zum Beispiel darum, dass die gesagt haben, naja, alles, was du in Therapien lernst, ist darauf ausgelegt, dass du lernst, damit umzugehen. Aber es ist nicht darauf ausgelegt, die Angststörung zu heilen, weil es eben so rational, ne? Also du lernst dein Denken zu beeinflussen, sozusagen. Und das ist ja aber, das ist doch furchtbar anstrengend, weil man ständig gegen sein Sein ankämpft, sozusagen. Oder?
Also bei Angststörungen ist ja immer die Frage, worum geht es dabei? Also ich kenne zum Beispiel jemanden, der hat eine ganz krasse Angststörung vor Hunden. Der wird sein Leben nicht so gestalten können, dass er nie wieder einem Hund begegnet. So, das funktioniert einfach nicht. Was jetzt die ADHS angeht, ist es so, dass die heutige Gesellschaft, auch wenn sie sehr leistungsorientiert ist, dennoch viel mehr Freiräume bietet als damals zum Beispiel in den 80ern, 90ern, wo es ja alles noch wesentlich uniformer war. Ne, da hast du mit 18 hast du einen Bausparvertrag gekriegt, dann mit 14 und dann mit 30 hattest du bitte zwei Kinder und ein Haus und einen Hund und schon einen zweiten Baum gepflanzt, so ungefähr. So ist es ja heute nicht mehr. Es ist ja nicht so, dass Menschen mit ADS sich gar nicht konzentrieren können. Es ist einfach, ADS ist eine Stoffwechselstörung im Gehirn, dass quasi die Neurotransmitter Adrenalin, Noradrenalin anders und Dopamin anders verstoffwechselt werden. Beim Dopamin, was so das Haupthormon eigentlich ist, so für Dinge wie Fokussierung, für Antrieb, für Motivation, für Konzentration. Da ist es so, dass man sagt immer, wir hätten zu wenig, aber so ist es gar nicht. Es wird einfach nur zu schnell im synaptischen Spalt wieder aufgenommen. Und dadurch ist es einfach zu wenig im synaptischen Spalt vorhanden, um halt eben diese Informationen zu transportieren quasi. Alles Weitere wäre jetzt rein sprachlich etwas schwierig zu erklären. Und wir können uns konzentrieren. Es gibt sogar diesen Status des Hyperfokus, wenn, ich sage mal, alles perfekt zusammenfällt. Das heißt, dass man ein Thema hat, welches einen interessiert. Weil im Endeffekt, es gibt ja diese Eisenhower-Matrix, kennst du vielleicht, mit Dringlichkeit und Wichtigkeit. Wirst du wahrscheinlich auch schon mal drüber gesprochen haben, ist ja bei Zeitplanung
Und nicht
einer der
positiv.
Klassiker für neurotypische. Jedenfalls die beiden Faktoren Dringlichkeit, Wichtigkeit existieren im ADS-Gehirn einfach nicht. Sondern es geht eher darum, was ist neu, was ist aufregend, was trifft komplett mein Interesse, was ist mit einem Wettbewerb belegt. Also wenn man jetzt zum Beispiel beim Kind zum Beispiel sagt, hier, pass auf, ich räume jetzt das Wohnzimmer auf, du räumst dein Zimmer auf und wer zuerst fertig ist, darf aussuchen, was wir morgen essen oder so. Dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass dein Kind mit wesentlich mehr Elan sein Zimmer aufräumt, als wenn du einfach sagst, du musst jetzt dein Zimmer aufräumen und morgen
Vielleicht
kannst du
habe
dann
ich auch
aussuchen, was du isst.
ADHS. Das würde mich auch
Möglich,
triggern.
möglich.
Aber das ist eine der Fragen, bevor wir uns jetzt hier, weil Superfokus habe ich nämlich auch in meiner Liste stehen als Fragen, aber wir
Ja.
sollten erstmal die Grundlagen klären, vielleicht, bevor wir hier in die
Ja, das ist ja
Details
gerade noch Grundlage. Also ich hatte jetzt vier
einsteigen.
Faktoren, wenn was neu ist, wenn etwas mit einem Wettbewerb behaftet ist, wenn es von großem Interesse ist, also wirklich aufregend, oder wirklich so dringend, dass wenn man es dann nicht macht, dass dann wirklich eine krasse Konsequenz kommt. Das habe ich regelmäßig bei meiner Buchhaltung. Wenn die Erinnerung vom Finanzamt kommt und wenn sie es nicht machen, dann schätzen wir, das ist der Zeitpunkt, wo ich dann auch Nachtschichten mache und meine Buchhaltung mache, obwohl ich da überhaupt keinen Bock zu habe.
Ja, kann ich. Das Finanzamt hat den Fehler gemacht, uns mitzuteilen, dass wir 4 Jahre Zeit haben für die Steuererklärung. Dreimal darfst du raten, wann ich diese Steuererklärung machen werde.
Ja.
Yep. Aber das ist jetzt, das, was ich jetzt gesagt habe, finde ich relativ typisch. Denn wenn man sich anfängt, mit ADHS zu beschäftigen, also so im Erwachsenenalter, dann liest man alle möglichen Sachen, wo wahrscheinlich die Hälfte von uns sagt, ach ja, das habe ich auch, das kenne ich auch. Deshalb hat man ja aber noch nicht gleich ADHS. Also woran kann man es denn festmachen, wenn du jetzt sagst, jemand fragt sich, ob er betroffen hat, was ist so ein, was sind so zuverlässige Kriterien, wo man sagt, da lohnt sich es, das mal prüfen zu lassen?
Also, ich sag mal, du sprichst da ein ganz wesentliches Problem an. So dieses, ach ja, dann habe ich auch ADHS, ist was, das hört man natürlich ständig. So, ne, bei den Videos, die ich mache, ist ja häufig auch, dass ich eben auf einzelne Symptome eingehe. Und dann habe ich immer Menschen darunter, die jetzt sagen, ja, wenn das ADHS ist, habe ich auch ADHS. Das Problem ist, von der gesamten Symptomatik her ADHS, ob es Konzentrationsschwächen sind, ob es ein mangelndes Zeitgefühl ist, ob es Probleme mit der Impulskontrolle ist, mit Empathie oder. Das sind alle Dinge, die auch bei komplett gesunden Menschen vorkommen. Nur wenn man häufig zu spät kommt, hat man noch lange kein ADHS oder irgendeine andere Störung. Vielleicht ist man auch einfach ein unpünktlicher Mensch, weil man sich schwer konzentrieren kann. Das kann 20.000 Gründe haben. Deswegen sind die Diagnosekriterien, und ich spreche hier ganz bewusst nur als Betroffener und als Lehrer vielleicht noch, aber nicht als Arzt oder Psychiater oder ähnliches. Aber die Diagnosekriterien beinhalten eben zum einen eine andauernde Symptomatik von mindestens 6 Monaten, ein Auftreten bereits im Kindesalter und eine schwere Beeinträchtigung des Alltags der Person. Das heißt, nur wenn man ab und zu spät kommt oder auch als Kind schon zu spät gekommen ist, das reicht noch nicht. Und das müssen auch von diesen Symptomen müssen halt eine gewisse Anzahl eben auch erfüllt sein, damit der Arzt die Diagnose stellen kann. Das ist ganz klar vorgegeben. Aber genau das macht es halt für uns so schwierig, da auch Aufklärungsarbeit zu leisten. Ich bin ja bei weitem nicht alleine, weil halt die Symptome so banal sind in der Einzelheit. Aber in der Gesamtheit halt ein echt großes Problem.
Kannst du vielleicht mal aus deiner eigenen Erfahrung, also vor der Diagnose, wie beschreiben, wie sich das für dich anfühlte? Also was das Problem in deinem Alltag war?
Ja, na klar. Also im Endeffekt hat ja das nicht diagnostizierte ADHS mich in die psychosomatische Klinik gebracht, in die Berufsunfähigkeit gebracht, in Depressionen gestürzt, bisschen kurz vor Selbstmordgedanken, weil ich einfach jeden Tag gekämpft habe. Ich war ja nicht erfolglos. Also man denkt ja oft so, Kinder mit ADS, das wird nichts. Also ich war mit 30 Jahren Realschulkonrektor in der Gesamtschule mit 700, 800 Schülern. Ich habe mein Studium mit 1,7 abgeschlossen. Und was weiß ich nicht alles. Also ich habe ja durchaus viel erreicht, auch im sportlichen Bereich und 20.000 Sachen irgendwie. Also so ist es nicht. Aber als Jahrgangsleiter, der ich halt als Konrektor war, das hat viel mit Planung und Struktur zu tun. Es ist nicht so, dass ich das nicht konnte, aber ich habe immer versucht, es so zu machen, wie das meine, in Anführungsstrichen, gesunden, neurotypischen Kolleginnen neben mir am Schreibtisch irgendwie gemacht haben, mit sauberen Ordnern und Ablagesystemen und alles irgendwie on point. Und dem konnte ich nie genügen. Und das hat der Psychiater, der mich dann diagnostiziert hat, auch so schön auf den Punkt gebracht. Weil ich habe ihn halt gefragt, so, kann es denn sein, dass eben meine Depressionen, die ich halt habe oder hatte, mit der ADHS zusammenhängen? Und da sagte er, Herr Reitze, es ist im Endeffekt eigentlich ganz einfach. Stellen Sie sich vor, jemand erzählt Ihnen, dass er sein Leben lang sein Bestes gibt, jeden Tag kämpft. Aber er versucht, Ziele zu erreichen, die er einfach nicht erreichen kann. Und jeden Tag scheitert er, jeden einzelnen Tag. Da muss man doch depressiv werden. Und das ist eben so, das Problem ist eigentlich gar nicht so die ADHS, die man wahrnimmt, sondern häufig sind es halt eben so diese Komorbiditäten, diese Begleiterkrankungen, wie Depressionen, wie Burnout, wie teilweise auch Borderline-Störungen, Angststörungen, Panikattacken oder. Das ist wirklich ganz, ganz vielfältig.
Krass eigentlich. Und vor allem finde ich gerade, wenn ich mir das so überlege, wenn ich dir zuhöre, denke ich mir, ich finde das ganz schön heftig, dass eine Krankheit, die so gravierende Auswirkungen auf das Leben der Betroffenen hat, immer noch so, ich sag jetzt mal, unbekannt im Sinne von für Erwachsene irgendwie nicht, die hat ja keiner auf dem Radar. Also wie du vorhin erzählt hast, selbst die Psychotherapeuten, ja, der dich in Behandlung hat, der nicht auf die Idee kommt zu sagen, jo, könnte man vielleicht mal testen.
Ich habe ihn ja sogar selbst darauf angesprochen. Er hat gesagt, ADS bei Erwachsenen gibt es nicht, das verwechsel ich mit der Pubertät. Das ist halt leider der Irrglaube, hatte ich ja vorhin schon angesprochen. Das ist halt einfach so, dass die meisten in der Pubertät irgendwie Strategien entwickeln, durchs Leben zu kommen. Das ist halt so. Aber dieser Leidensdruck ist eigentlich jeden Tag da. Es sind solche Sachen wie Zeitgefühl, kommen wir auf jeden Fall noch drauf zu sprechen, was halt einfach bei uns anders funktioniert, definitiv. Aber auch dieses Gefühl, da habe ich gerade die Tage auch ein Video zu gemacht, ständig irgendwas vergessen zu haben. So dieses Gefühl, das Telefon klingelt und jetzt bei mir zum Beispiel die Schule ruft an. Ich frage mich nicht, auch, was wollen die denn, sondern ich frage mich, okay, was habe ich vergessen? Weil man halt in seinem Leben schon so viel vergessen und verpeilt hat. Das sind so die Leiden des Alltags so ein bisschen.
Ich stelle mir das auch schwierig vor, tatsächlich, wenn man einen Partner hat, der da ganz anders tickt. Also wir haben diese Debatte zum Beispiel bei uns re sehr regelmäßig. Ich habe immer 800 Sachen im Kopf. Das führt bedauerlicherweise hin und wieder dazu, dass ich die eine Sache, die ich gerade mache, nur so halb mache, weil ich dann schon wieder mit der anderen beschäftigt bin. Und mein Mann ist sehr sorgfältig und ein sehr detailorientierter Mensch. Das funktioniert nicht immer so ganz gut.
Fühle ich total, ist bei uns ganz ähnlich. Also ich bin halt der kreative Chaoskopf, aber das wusste ich ja auch schon vorher. Das ist nichts Neues, was durch die Diagnose dazu gekommen ist. Und meine Frau ist absolut strukturiert, sowohl beruflich wie auch privat. Ich sage auch immer, wenn irgendwie jetzt hier Handwerker sind, wir bauen ja gerade das Haus um, ich sage immer, wir können gerne darüber sprechen, wie wir das machen. Die Finanzministerin sitzt da drüben. Also und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar, weil auch das in der Vergangenheit ein Problem war. So. Dass man halt eben Rechnungen vergisst und gerade als Privatversicherter ist das ein echtes Problem, weil dann
Oh
wird
ja,
es
du darfst
schnell
sie
teuer.
ja einreichen, ne? Und dann kriegst
Genau.
du es nicht mehr wieder, ja.
Ja, vor allem als Lehrer, ich bin ja zur Hälfte quasi über die Beihilfe vom Land versichert und die andere Hälfte Privatversicherung. Das heißt, ich muss bei zwei Stellen einreichen, dann gucken, wann kommt von wem irgendwie das Geld, wo muss ich noch was nachfragen, keine Ahnung was. Das
Bei
ist
der
schon
Beihilfe
für.
musst du doch sammeln, ne? Weil die erst ab 200 Euro oder
Ja, nicht
so
mehr, Gott sei
oder
Dank. Nicht mehr.
ah,
Ich
okay.
glaube, ab 50 Euro ist es jetzt und 50
Ah,
Euro
Gott
hast
sei
du eigentlich
Dank.
mit jeder
Ja,
Arztrechnung.
ja.
Nee, das Gott sei Dank nicht, aber das ist ja schon für neurotypische Menschen eine Herausforderung. Ist für mich ein echtes Thema. Ich mache es nach wie vor selbst, aber Sarah erinnert mich oftmals daran, dass ich es machen muss.
Eine andere Sache, die ich übrigens bei der Recherche super spannend fand, weil die hätte ich nicht auf dem Schirm gehabt. Ich habe dann mal nachgeguckt, weil das gilt ja auch immer so als so eine Jungskrankheit, ne? Auch bei Kindern. Also man sagt ja immer, ADHS haben nur Jungs. Und ich bin dann bei der Recherche darauf gestoßen, dass es da neuere Studien gibt, die belegen, das ist nicht wahr, aber dass Mädchen und Frauen häufig eine andere Ausprägung haben. Also dass
Absolut.
die nicht so hyperaktiv sind, dass die es nicht körperlich machen, sondern dass die sich so wegträumen. Ne? Also wenn man in der Schule sitzt und guckt aus dem Fenster und der Lehrer sagt, Entschuldigung, kannst du mal die Aufgabe lösen? Und du denkst, ach, Mathe haben wir. Das fand ich auch total faszinierend und ich habe es auch nicht so richtig zusammengekriegt, weil ADHS, also Hyperaktivität und das Träumen, irgendwie passt das für mich nicht richtig zusammen.
Ja, das hängt damit zusammen, dass es, ich wollte gerade sagen, bis vor ein paar Jahren, aber eigentlich auch immer noch, die Trennung gibt zwischen ADHS und ADS. ADHS ist ja die Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung und ADS ist ja nur die Aufmerksamkeitsdefizitstörung ohne Hyperaktivität. Das wird jetzt gerade zusammengefasst, aber mit der ICD-11, das ist ja dieses Abrechnungssystem da für die Krankenkassen und so. Zu einer Diagnose, ADHS in drei verschiedenen Ausprägungen. Oh, mit den Typen komme ich vielleicht hinein. Typ 1 müsste sein mit Hyperaktivität, Typ 2 ist ohne Hyperaktivität und Typ 3 ist eben die Mischform, die eigentlich am häufigsten vorkommt, weil es halt auch sich zwischendurch verändert. Ich war als Kind auch, der Typ 2 quasi ohne Hyperaktivität. Mein Bruder hingegen war auch diagnostiziert mit 9 Jahren, glaube ich, oder 8, also sehr früh. Aber der war auch krass hyperaktiv. Und ich war halt das genaue Gegenteil. Ich war der Träumer. Ich saß da im Unterricht, habe rausgeguckt durchs Fenster und habe den Vögeln beim Spielen zugeguckt, habe ständig die Hausaufgaben vergessen und keine Ahnung was. Aber damals kam da noch keiner drauf. Und bei Mädchen ist halt eben diese Form ohne Hyperaktivität oder bei Frauen wesentlich häufiger. Weswegen sie, geht man von aus, mittlerweile massiv unterdiagnostiziert sind. Das merkt man daran, dass es gibt in Deutschland mehrere, ich glaube rund 10 Spezialambulanzen für ADHS bei Erwachsenen in Unikliniken. Und die sind überlaufen, vorwiegend von Frauen, die halt im Erwachsenenalter dann merken, okay, jetzt habe ich irgendwie von mir aus Beruf, Familie, ich kriege das alles nicht auf die Reihe und irgendwann kommt dann vielleicht mal ein Arzt drauf, dass man da mal drauf schauen sollte.
Wie ist das denn? Wie läuft denn so eine Diagnosestellung ab? Also du wendest dich als Betroffener selbst an irgend so einen Stützpunkt, so eine Uni, wie auch immer.
Kommt drauf
Und
an.
okay. Und dann füllst du Fragebogen aus oder gibt es dann irgendwie, also ich kann mich erinnern, ich habe als Jugendliche mal so eine Testung gemacht. Bei mir war, ich habe ja seit ich 12 bin Migräne, ne? Und damals haben sie gesagt, Kinder haben keine Migräne. Das muss irgendeine Ursache haben. Und haben dann unter anderem auch so eine, bei so einer Psychologin so eine Testung gemacht, kann die sich konzentrieren? Und da musste ich irgendwie, keine Ahnung, eine Stunde in einem Raum Hausaufgaben machen und bin gefilmt worden. Ich weiß noch wie heute, dass ich meine Analyse von Die Leiden des jungen Werther in dieser Stunde geschrieben habe und ich hasse dieses Buch bis heute.
Das glaube ich. Ja, also es kommt tatsächlich sehr drauf an. Also zum einen, als Privatpatient konnte ich mich direkt an die MAH wenden, also an die Klinik. Als Kassenpatient brauche ich natürlich eine Überweisung. So, das ist so das Abrechnungsseitige. Es gibt auch die Möglichkeit, privat einfach beim Psychiater oder ähnlichem Termin zu machen. Also die Diagnose stellen dürfen Psychiater, dürfen ärztliche Psychotherapeuten und Neurologen mit einer Zusatzqualifikation. Die dürfen prinzipiell diese Diagnose stellen. Der Hausarzt zum Beispiel dürfte das gar nicht. Da findet man oftmals auch Termine, wenn man jetzt zum Beispiel, also weil die Wartelisten in den Kliniken sind einfach unfassbar lang. Also Hannover hat momentan, glaube ich, über ein Jahr Wartezeit. Sowohl für Privat- als auch für Kassenpatienten, da unterscheiden die nicht. Und von anderen Kliniken höre ich es genauso. Also es ist fast nirgendwo, dass irgendwer sagt, ja, hey, ich habe jetzt sofort einen Termin gekriegt. Außer halt, wenn man sagt, okay, ich bezahle es selber. Kostet wohl irgendwie rund 150, 200 Euro. Ich persönlich hätte es bezahlt, bin aber halt finanziell auch als Lehrer relativ privilegiert. Ist bei anderen natürlich ein Problem. Und da finde ich es auch wieder schwierig, dass sich da wieder so ein Zweiklassensystem aufmacht, aber das will den Rahmen sprengen. Und die Diagnostik unterscheidet sich zum Teil schon. Also das, was eigentlich alle einfordern, ist eine Blutuntersuchung und ein EKG. Einfach weil ja mit der Diagnose häufig dann eben auch eine medikamentöse Einstellung erfolgt. Und da muss einfach klar sein, okay, vom Körper her, der kann das ab. Denn die Medikamente, ob es jetzt ein Ritalin ist oder ein Medikinet oder ein, ach, wie heißt es, es sind halt alles im Endeffekt, ja, Methamphetamine, die natürlich mit dem Kreislauf was machen. Und wenn dann das Herz belastet ist, dann sollte man das natürlich nicht unbedingt geben. Und dann in der medizinischen Hochschule war es tatsächlich so, dass sie sich alles, was ich mitgebracht habe, ich hatte so einen ganzen Ordner an Gutachten schon, haben sich angeschaut. Ich habe vorher, ich glaube, 3 oder 4 Fragebögen, quasi alle, die es zu dem Thema gibt, irgendwie geschickt gekriegt, die ich ausfüllen sollte, waren, glaube ich, 12 Seiten, die halt dann da durchgegangen wurden. Und dann hatte ich noch ein einstündiges Gespräch mit einer Psychiaterin, die halt, ja, im Endeffekt sich einen Abriss meines Lebens geholt hat. So, insbesondere eben auch auf die Kindheit bezogen, aber auch auf die Beeinträchtigung, sehr zielgerichtet eben auf diese Diagnostik. Ich habe auch schon von anderen Kliniken gehört, dass da tatsächlich dann Konzentrationstests am Computer gemacht wurden, 24-Stunden-EKGs gemacht wurden, Belastungs-EKGs gemacht wurden, dass eben auch teilweise Aufgaben gegeben wurden und dann mit Videoüberwachung geguckt wurde. Also das scheint sich relativ zu unterscheiden. Ich kann jetzt nicht sagen, ob es jetzt in der Medizinischen Hochschule Hannover nicht vielleicht auch zum Teil so läuft und sie einfach aufgrund dessen, was ich eben schon an Daten mitgebracht habe, einfach gesagt haben, jo, Volltreffer, das ist ein Kandidat. Und sie bei Unklarheit noch weitere Tests gemacht hätten, weiß ich nicht. Aber Diagnostik läuft auf jeden Fall über Fragebögen, sowohl fürs aktuelle Leben als auch bezogen auf die Kindheit. Ach so, und die Grundschulzeugnisse, die Schriftzeugnisse, die wollten sie auch haben, weil da sehr, sehr häufig Hinweise versteckt sind. Und ich musste auch etwas schmunzeln, als ich mir nochmal durchgelesen habe. Hätte man damals drauf kommen können, sagen wir es mal so.
Ich glaube, in meinem Zeug, ich glaube, es gibt kein einziges Zeugnis, in dem nicht steht, dass ich zu viel rede.
Ja, dann ist ein Podcast auch eine gute Option.
Ja, ich finde auch, ich verstehe nicht, warum das negativ sein soll.
Nö.
Das klingt aber jetzt nicht so, als wäre das mit einem Termin erledigt, oder? Also das zieht sich dann
Nee.
wahrscheinlich schon eine ganze Weile.
Genau, also bei mir zog es sich über 2 Monate mit 3 Terminen.
Okay.
Bei manchen dauert es auch noch länger. Das hängt ja auch immer davon ab, so wie in welcher Frequenz kriege ich die Termine, brauche ich vielleicht noch irgendwelche externen Untersuchungen oder so. Unterschiedlich.
Gut. Ich würde gerne jetzt mal so ein bisschen den Dreh machen. Was hilft denn tatsächlich? Also mal abgesehen, die Medikamente lasse ich jetzt mal außen vor, ja, weil ist ja kein Medizin-Podcast und ich glaube, es ist sowieso schwierig, weil da jeder individuell mit seinem Arzt irgendwie klären muss, was und wie. Aber es gibt ja wahrscheinlich, du hast vorhin gesagt, mit ADHS hat man nicht grundsätzlich ein Konzentrationsproblem, aber man hat zum Beispiel ein Zeitgefühl, das anders läuft als das von, wie sagst du, neurotypischen. Das finde ich übrigens einen
Ja,
sehr schönen Begriff.
genau.
Was heißt denn das? Also inwiefern unterscheidet sich denn das Zeitgefühl?
Wenn du jemandem mit ADHS sagst, der zum Beispiel gerade, was weiß ich, ein Kind macht gerade seine Hausaufgaben oder spielt irgendwas, und du sagst, hier, pass auf, in einer halben Stunde müssen wir los. Und da reden die von Kleinkindern, das kann auch ein 16-, 17-jähriger Junge sein oder ein Mädchen, vollkommen egal. Dann würde ein neurotypisches Kind, also das ist tatsächlich auch die offizielle Bezeichnung, neurotypisch versus neurodivers. Neurodivers ist vor allem ADHS und Autismus, aber auch manche andere Dinge wie Borderline fallen noch mit rein. Würde wissen, okay, ich habe jetzt noch eine halbe Stunde und hätte ein grobes Gefühl dafür, was es in dieser halben Stunde noch schafft. Ein ganz kleines Kind auch nicht, aber ich sag mal so ein Jugendlicher. Für einen Menschen mit ADHS gibt es jetzt und nicht jetzt. Und in einer halben Stunde ist nicht jetzt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass du in einer halben Stunde ins Zimmer kommst und er wird nach wie vor da sitzen und PlayStation spielen oder keine Ahnung was machen und vollkommen überrascht sein, dass er jetzt los muss. Äußert sich bei mir persönlich zum Beispiel darin, dass ich eigentlich, ich komme nicht oft zu spät, aber ich komme meistens auf den letzten Drücker. Also ich bin selten früher da. Und meistens habe ich auch ein bisschen Glück, dass der Verkehr gerade passt. Und bevor ich los muss, habe ich eigentlich immer Stress, weil ich unterschätze, wie lange ich brauche, um noch mit den Hunden rauszugehen oder meine Tasche noch zu packen oder mich noch zu duschen oder. Also eigentlich ist fast jeder Morgen da so ein bisschen stressig, selbst wenn ich besonders früh aufstehe und dann vorher vielleicht noch irgendwie was lese oder am Handy rumdaddel oder irgendwas mache. Selbst wenn ich 2 Stunden aufstehe, bevor ich zur Schule muss, ist die Wahrscheinlichkeit trotzdem relativ hoch, dass ich am Ende denke, oh fuck, jetzt muss aber los.
Okay. Und wie, also hast du Hilfsmittel, hast du irgendwie Methoden, die verhindern, dass du es dann völlig verschläfst? Weil wenn ich mir jetzt gerade überlege, da spielt ja das, was du vorhin angesprochen hast, ne? Dieser Superfokus spielt ja mit rein. Ich könnte mir vorstellen, wenn du in der Zeit, die du zur Verfügung hast, irgendetwas machst, wo alles zusammenkommt, wie du vorhin gesagt hast, also
Ja, bin ich im Arsch.
sozusagen die perfekte Beschäftigung.
Ja.
Und du im Superfokus bist, dann kriegst du ja erst recht nicht mehr mit, dass du los musst, oder?
Nein. Also ohne irgendwie einen Wecker oder ähnliches hätte ich dann, also habe ich dann keine Chance. Von daher, es ist sehr oft am Tag, dass mein Handywecker klingelt, dass irgendwie ein Timer losgeht, dass meine To-Do-App mir ins Ohr pingt und sagt, hier, jetzt das und das. Ich muss Termine im Handy auch prinzipiell auch mit Wegzeit eingeben, weil ich einfach es nicht schaffe, den Kalender im Blick zu behalten, sondern das Handy muss mir Bescheid sagen, nicht wann der Termin ist, sondern eben so, dass ich rechtzeitig noch mich fertig machen kann, los kann. Musik ist aber auch ein gutes Hilfsmittel. Also ich habe zum Beispiel, ich habe eine Duschplaylist. Ich habe eine Playlist, die besteht aus 3 relativ kurzen Songs, die auch so eine ganz gute Laune machen morgens. Und ich weiß genau, okay, das erste Lied, das ist so, okay, jetzt wird die Dusche langsam warm und so ein bisschen, oh ja, in den Tag starten. Beim zweiten Song mache ich mich quasi sauber und den dritten habe ich dann so, um noch so einen kleinen Moment zu genießen und dann eben die Glasscheiben abzuflitschen, mich abzutrocknen und so. Und dann, wenn der dritte Song zu Ende ist, dann bin ich auch fertig.
Okay, cool.
Und es gibt auch tatsächlich viele vorgefertigte Playlists. Es gibt ja auch so das Pomodoro-Prinzip. Weiß ich, dass du das kennst, hast du ja auch schon mal drüber gesprochen. Was man ja auch wunderbar, da gibt es auf Spotify auch Playlisten zu. Man kann sehr viel über Musik takten, sagen wir es mal so. Und
Ich
das
finde das
hilft mir persönlich sehr
interessant,
viel.
dass du gerade Musik ansprichst, weil ich bin ja ein großer Fan von Binaural Beats und ASMR und Ambience-Videos und sowas, ne, weil mein Affenhirn ja immer so ein Problem hat, also ich habe ein Problem anzufangen. Und so, wenn ich die ersten 15 Minuten einer Aufgabe überstanden habe, dann lenke ich mich nicht mehr selber ab, dann ist okay. Aber
Ja.
für diese ersten 15 Minuten nutze ich ganz oft so akustische Helfer, weil, keine Ahnung, auf irgendeiner Ebene ist mein Gehirn dann so beschäftigt, dass es sich nicht mehr ständig selbst ablenkt, aber es ist halt so, also es ist Musik ohne Gesang oder sowas, ich konzentriere mich da nicht drauf. Das fun für mich funktioniert das. Und YouTube hat mir jetzt vor kurzem immer wieder vorgeschlagen, Binaural Beats mit dem Hashtag aber ADHS, ich weiß es nicht mehr, es war auf Englisch, gegen
ADHD.
ADHS. Also jedenfalls Musik für ADHS-Betroffene. Für mich unterscheidet sich die nicht großartig von anderer
Nein.
Konzentrationsmusik,
Tut sie auch nicht.
aber.
Es ist einfach nur, ich glaube, es ist jetzt vielleicht ein halbes Jahr her oder so, da gab es irgendwie so eine große Studie aus den USA, die sich halt mal beschäftigt hat mit ADHD, also ADS, und eben auditiven Reizen. Da ist zum einen eben rausgekommen, diese Binaural Beats, die sind ja sowieso vor so einem halben, dreiviertel Jahr irgendwie so aufgepoppt. Gerade auf TikTok, Instagram Reels und so war es ja dann ständig von wegen, hey, hier mach deine Kopfhörer auf und dieses Gedankenfeuer, gerade diese AD-Sounds, wo es irgendwie so dann aus verschiedenen Richtungen kommt, was viel in Wahnsinn treibt, da beschreiben viele ADHSler, dass sie das irgendwie beruhigen würde. Also mich stresst das ganz schön, aber es ist halt auch jeder anders.
Aber es sind ja auch zwei unterschiedliche Sachen, ne? Binaural Beats.
Genau.
Also ja, da hast du auch zwei unterschiedliche Töne auf dem Ohr, aber gleichzeitig. Und dieses, dass es wechselt, das ist ja aus der Traumatherapie, also bilaterale Stimulation,
Ah ja.
macht man oft mit diesem Tapping in Verbindung
Ja,
mit dem
ja,
Tapping. Und
ja.
dadurch, dass du die Töne abwechselnd links, rechts hast, bewegen sich die Augen mit, das simuliert REM und dadurch soll angeblich die Traumaspirale durchbrochen werden. Damit beschäftige ich mich
Ah.
gerade für einen neuen Blogpost, finde ich nämlich hochspannend.
Ja, das ist auf jeden Fall auch spannend. Definitiv. Das ist, ich habe auch so eine zwei, drei Playlisten, wo halt eben auch so Binaural Beats in verschiedensten Varianten, in verschiedenen Geschwindigkeiten auch so, dass ich so für mich so ein bisschen gucken kann, was ich gerade eben machen möchte. Das hilft mir, mich zu konzentrieren. Und was jetzt vor kurzem aufgepoppt ist, finde ich auch spannend, ist mir aber ein bisschen langweilig, ist so dieses Brown Noise. So, man kennt ja dieses White Noise, das ist so dieses Fernsehgeräusch, ne? So dieses und dieses Brown Noise ist ein bisschen tiefer, glaube ich. Und da kenne ich einige jetzt aus meinem Umfeld, die eben ADS haben als Erwachsene und die sagen, wenn ich das auf den Ohren habe, dann läuft es wesentlich besser. Nicht perfekt, aber wesentlich besser.
Ich mache dazu mal kurz eine Werbeeinblendung in eigener Sache, wenn euch das interessiert. Es gibt eine Podcast-Folge, die heißt irgendwie, ich weiß es nicht, ASMR, Binaural Beats, akustische Helfer, irgendwie so. Da geht es auch um White Noise, Brown Noise und Pink Noise unter anderem. So, Werbeeinblendung zu Ende. was ist denn in Sachen Zeit- und Selbstmanagement? Also das ist ja jetzt mehr als pünktlich sein
Ja.
und irgendwie, keine Ahnung, sich zu konzentrieren. Was sind denn da deine größten Herausforderungen gewesen, wenn es darum geht, dich selbst zu organisieren und deine Zeit im Griff zu haben?
Ja, es ist zum einen natürlich dieses Zeitgefühl-Ding. Wenn man nicht einschätzen kann, wie lang etwas dauert, dann fällt es auch schwer, eine realistische Zeitplanung zu machen. Der Witz dabei ist, ich bin echt schlecht darin, mich selbst einzuschätzen. Ich bin da häufig zu optimistisch. Bei anderen, jetzt bei meinen Schülern zum Beispiel, ist das eine andere Geschichte. Ich bin ziemlich gut darin, für andere solche Planungen aufzustellen, ob das jetzt meine Schüler sind oder auch in meinem letzten Leben quasi, in der Marketingberatung, Positionierungsberatung, da habe ich ja auch viel eben für meine Kunden Wochenpläne, Arbeitspläne und so aufgestellt und darauf geachtet, dass sie die einhalten. Das ist so ein bisschen, wirkt ein bisschen schizophren, aber ist Teil des Spiels im Endeffekt. Und klar, Priorisierung, weil ich weiß, dass ich super funktioniere, wenn ich immer machen kann, wo ich Spaß dran habe. So, wenn ich, deswegen, es sind so ganz viele Kreativköpfe auch, wo man mittlerweile weiß, okay, dass die halt eben ADS oder auch Autismus haben. Das liegt beides sehr nah beieinander, ob das ein Elon Musk ist. Bei Steve Jobs ist man sich nicht ganz sicher, geht man aber auch von aus. Ob das ein Jim Carrey zum Beispiel war, Robin Williams, die alle da auf dem Spektrum waren und aber einen Weg gefunden haben, jeden Tag das zu tun, was sie lieben. Das ist ja sowas, was ja auch in meiner letzten Tätigkeit, das war ja so genau dieses, so finde dann warum und dann mach das, was du gerne machst. Unbewusst war es schon genau das, was ich selber gebraucht habe, was ich anderen erzählt habe. Und das Problem ist aber, das Leben ist kein Zuckerschlecken und solange man nicht super reich ist und sich für alles andere irgendwie angestellt leisten kann, muss man auch mal eine Grundsteuererklärung machen, muss man auch mal einkaufen gehen, muss man ja
Das
vor allem
Haus
Buchhaltung,
putzen.
Haus putzen und keine Ahnung was machen. Und ich sag mal so, wenn einen da keiner zu zwingt, dann passiert das halt auch nicht. Das ist tatsächlich ein Problem.
Okay. Das heißt, Also das ist ja das, ne, was ich relativ oft höre, wo die Leute dann sagen, ne, ich weiß nicht, meine To-Do-Liste ist immer viel zu voll. Und dann ist ja mein Rat immer, schreib dir mal 2 Wochen auf, was du schätzt, wie lange du für eine Aufgabe brauchst, und dann schreib dir dahinter, wie lange du wirklich gebraucht hast, damit du lernst, deinen Aufwand realistischer einzuschätzen. Und damit du vor allem nicht von einem 24-Stunden-Tag 26 Stunden verplanst. Aber das heißt, das würde bei dir ja überhaupt nichts nutzen.
Jein, also das habe ich tatsächlich neulich von, ich glaube, es war Kati. Kati ist so eine der größten ADS-Autismus, also die macht halt beides, Content Creator auf TikTok, noch viel größer. Die macht auch Coaching in dem Bereich. Und ich glaube, von Kati war das neulich, die mir gesagt hat, dass man sich wie so eine eigene, wie soll ich es nennen, Datenbank im Endeffekt erstellen soll, dass man einfach weiß, okay, fürs Spülmaschine ausräumen brauche ich 15 Minuten, fürs Wäsche aufhängen brauche ich 8 Minuten. Weil dann kann man sich ja im Endeffekt anhand dessen, wenn man zum Beispiel auf dem Handy hat, so einen Tag auch zusammenklicken. Da gibt es ja verschiedene Tools, auch wie man das eben machen kann. Das ist durchaus eine Möglichkeit, aber sich selbst, also eigentlich ist es genau richtig, weil man sich nicht darauf verlassen kann, dass man es selbst gut einschätzen kann. Deswegen macht es Sinn, es einfach zu machen, auf die Zeit zu achten, um dann halt ein Gefühl zu kriegen. Wenn man dreimal für die Spülmaschine eine Viertelstunde gebraucht hat, dann weiß man, okay, ich brauche für die Spülmaschine so ungefähr eine Viertelstunde. Das ist schon nicht schlecht. Also das Timeboxing ist tatsächlich eine Strategie, die ganz gut funktioniert.
Ich habe gerade überlegt, das setzt aber voraus, dass du immer tatsächlich realistisch zeitgleich lang brauchst. Ich überlege gerade, Spülmaschine ausräumen ist so ein Klassiker, ne? Normalerweise weiß ich nicht, keine Ahnung, 6 Minuten, 7 Minuten, ich weiß nicht, wie lange man da braucht. Aber unsere zum Beispiel macht im Moment immer das Besteck, also das Besteck läuft furchtbar an. Also kontrolliere ich jeden einzelnen Löffel, jede einzelne Gabel, jedes einzelne Messer. Und schon brauche ich doppelt so lange.
Ja gut, aber das ist ja bei jedem Plan, bei jedem Schema, bei jedem System so, irgendwann kommt das Leben dazwischen. Und das ist ja nicht mal ADS-spezifisch, sondern das ist ja allgemein. Jeder Zeitplan kann noch so gut sein. Das heißt nicht, dass er immer genauso funktioniert, weil es kann immer sein, dass irgendwas dazwischen kommt.
Aber hast du dann nicht erst recht ein Problem, wenn dir was dazwischen, also wenn du, ich
Ja.
stelle mir gerade vor, du klickst dir das so zusammen und dann kommt dir was dazwischen, dann
Ja, total.
ist das ja nach hinten raus alles obsolet.
Ja, das Problem ist auch, es gibt halt nicht nur den Hyperfokus, sondern jede Medaille hat zwei Seiten, genauso wie es den Hyperfokus gibt, auf den manche Neurotypische uns sogar beneiden, weil es halt wirklich, wenn man so an diese Programmierer-Nerds denkt, die 3 Nächte lang irgendwie im Keller sitzen und das
Absolut.
Programm fertig machen, das sind oftmals tatsächlich Menschen mit ADS oder Autismus, die halt eben dadurch dazu in der Lage sind. Gibt es auf der anderen Seite aber halt eben auch die exekutive Dysfunktion. Wir haben also diese exekutiven Funktionen, wozu zählt Konzentration, Planung, Durchführung. Darin sind wir halt echt schlecht. Und es gibt halt diesen Status der exekutiven Dysfunktion. Das heißt im Endeffekt, von außen betrachtet, liegt auf dem Sofa, atmet und daddelt vielleicht am Handy rum. Sieht so ein bisschen aus wie faul. Das Problem dabei ist, es ist eigentlich das genaue Gegenteil, denn auch wenn es von außen so aussieht, naja, okay, ja, dann kann er jetzt halt heute nicht und jetzt chillt er da irgendwie auf dem Sofa, denkt man sich vielleicht noch, okay, sei ihm gegönnt. Das, was in dem Moment in dem Kopf des ADS-Menschen oder des Menschen mit ADS abläuft, ist eigentlich ein Teufelskreis aus Gedanken darüber, was man eigentlich gerade machen müsste, aus Selbstvorwürfen oftmals, und Verzweiflung darüber, dass man gerade tatsächlich einfach nicht kann. Also es ist tatsächlich nicht ein Nicht-Wollen, sondern es ist in dem Moment tatsächlich ein Nicht-Können, was auch häufig sehr schwer zu durchbrechen ist.
Hat dir da die Diagnose geholfen? Weil ich könnte mir vorstellen, das wird ja irgendwann auch ein Selbstwertthema, ne? Also wenn du ständig das Gefühl hast, du funktionierst nicht, du bist faul, so, ne? Also die alte Glaubenssätze und so, die man dann ja immer auch wieder hochholt. Also aus der Sicht von außen könnte ich mir vorstellen, dass die Diagnose in dieser Beziehung eine große Erleichterung ist, weil du eben nicht mehr das Label faul hast, sondern weil du weißt, es gibt neurobiologisch einen Grund dafür, dass du so tickst, wie du
Absolut.
tickst.
Absolut. Also gerade dieses, deswegen sagte ich vorhin auch, dieser Tag der Diagnose oder diese Diagnose an sich hat mein Leben verändert, weil ich endlich gelernt habe, mich zu verstehen und damit auch meinem engsten Umfeld, meiner Frau, meinen Eltern, engen Freunden irgendwie auch so ein bisschen erklären kann, warum ich bin, wie ich bin. Es sind ja noch einige andere Themen, auch Freundschaften halten und so, ist halt echt ein Problem. Das hat vieles leichter gemacht. So dieser Bereich der Psychoedukation ist da ein ganz, ganz, ganz großes Thema. Wenn man, das ist auch der Vorteil als Erwachsener. Ich kann mir Bücher zu holen oder Hörbücher. Es gibt zum Beispiel von meinem Namensvettern Dr. Gerrit, weiß gar nicht, wie der Nachname heißt, gibt es auf Spotify aber zum Beispiel die kleine ADHS-Sprechstunde. Das
Findet
ist
ihr in den Shownotes.
absolut. Gibt es halt auch als kleines Buch, so, aber auch als Hörbuch. Und allein so zu wissen, okay, was kann alles irgendwie damit zusammenhängen und sich damit selbst zu verstehen, führt auch dazu, dass man sich eher auch mal Dinge verzeiht, wie zum Beispiel da halt eben nur da zu liegen. Aber dennoch leben wir halt in der Gesellschaft, die auch Dinge von uns erwartet. Und es gibt halt einfach Punkte, an denen es dann irgendwie funktionieren muss. Ich sage mal, die Rechnungsabteilung von der Krankenkasse, auch wenn eigentlich gerade die vielleicht dafür Verständnis haben sollten, hält sich das in Grenzen und das Finanzamt ist da eh erbarmungslos. Das ist, das interessiert dann eigentlich wenige. So ein Nachteilsausgleich für Erwachsene, dafür muss man schon ein relativ schwerer Fall sein.
Du hast ja jetzt angefangen zu erzählen, was dir hilft, dich besser zu organisieren. Also, wir haben ja gesagt, Timeboxing funktioniert ganz gut. Sich Wecker zu stellen für alles Mögliche funktioniert ganz gut. Sich Termine immer mit Puffer einzuplanen, also nicht nur gedanklich, sondern wirklich im Kalender den Termin sozusagen vorzuverlegen, um den Weg mitzuhaben. Noch was?
Ja, also im Endeffekt gibt es einen riesen Wust an Dingen, die man machen kann. Was mir motivationstechnisch tatsächlich hilft, ist keine To-Do-List, die, also ich habe eine, weil ich eine haben muss, einfach gerade auch für die schulischen Aufgaben, dass ich da so ein bisschen Überblick behalte. Aber eher eine Done-List, also dass man quasi sich mal aufschreibt, okay, was habe ich eigentlich geschafft? Weil gerade an so Tagen, wo man eben nicht das macht, was man machen sollte, sondern dann was ganz anderes macht, ist ja nicht so, dass man nichts macht. Aber die To-Do-List bleibt dann trotzdem unabgehalten. Deswegen ist eine Done-List, über die du bestimmt auch schon mal gesprochen hast.
Ja, bei mir heißt die Tada-Liste, kennen meine
Ah
Hörer, weil, ne, so man feiert sich Tada.
ja, stimmt, das habe ich auch schon mal gehört. Ist da tatsächlich eine ganz gute Möglichkeit. Ich hatte vorhin schon gesagt, ich hatte heute nochmal einen TikTok gemacht und so nach Tipps gefragt tatsächlich. Ich gucke mal, ob da noch was Geiles bei ist. Eine hier, die Kati, von der ich schon gesprochen hatte, schreibt zum Beispiel Alexa programmieren als auditiven Trigger. Playlist hat man ja schon. Playlist. Genau, abends vorm Schlafen gehen. Weil Schlafen ist auch oft ein Thema, weil die Gedanken halt häufig rasen. Ich habe da neulich so ein schönes Bild gelesen, dass das ADHS-Gehirn im Endeffekt ein ICE ist, der mit 300 km/h auf den Gleisen der Deutschen Bahn, die nicht gerade besonders gut sind, rast, und er hat einfach die Bremsen von der Regionalbahn. Und das ist halt oftmals dann ein Problem. Und hatte ich gerade letzte Nacht, also ich habe letzte Nacht vielleicht 3 Stunden geschlafen, weil ich habe meinen Kopf nicht still gekriegt. Ich probiere es mit Melatonin irgendwie runterzukriegen, aber wenn man sich jetzt nicht jeden Abend betrinken will, was überhaupt nicht empfehlenswert ist, also Selbstmedikation ist ein großes Problem bei ADHS, ich möchte betonen, du siehst es ja, das ist alkoholfrei, das Bier, was ich gerade trinke.
Gerrit hält gerade eine Bierflasche in die
Genau.
Kamera.
Damit kriegt man den Kopf ruhig, aber das ist ja auch keine Lösung. Aber was halt helfen kann, ist, dass man ein Notizbuch neben dem Bett liegen hat, wo man einfach alles mögliche nochmal aufschreibt, was einem gerade durch den Kopf rast.
Moment, kurz, ganz kurz, für jemanden, der ja alles analog plant, ich möchte, dass ihr euch das auf der Zunge zergehen lässt, dieser Tipp, ein Notizbuch neben das Bett legen und alles aufschreiben. Kommt euch das möglicherweise bekannt vor?
Und das kommt von einem Typen, der tatsächlich fast rein digital lebt.
Oh.
Aber neben dem Bett, das Handy liegt da als Wecker, aber wenn ich dann noch am Handy rumdaddel und das da reinschreibe, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich dann auch wieder auf Instagram oder YouTube oder TikTok lande. Und dann ist das auch nicht mit Schlafen, ne? Genau, nachlässig mit sich sein. Ja, also im Endeffekt, das ist so. Ja, gut, das schreibst du noch, das ist auch ganz gut. Mit dem Partner eine wöchentliche Besprechung zu Hause machen. Was steht an? Brauche ich Hilfe? Weil häufig brauchen wir unsere Partner auch als Unterstützung. So wie zum Beispiel jetzt, ich will jetzt nicht so sehr in Stereotypen gehen. Es Dinge gibt, die meine Frau körperlich nicht machen kann, einfach weil sie nicht so stark ist. Gibt es halt eben Dinge, die ich vom Kopf her nicht machen kann und wo ich dann halt Unterstützung brauche. Das ist, mache mir nicht wörtlich, aber wöchentlich, aber schon häufig. Ja, großzügig Zeitplan, tralala. Also ja, das sind alles so allgemeine Sachen, sage ich mal, ne? Aber möglichst tatsächlich versuchen, Aufgaben, die man machen muss, entweder spielerisch zu gestalten, gerade bei Kindern, kurzfristige Belohnungen einzuplanen. Also nicht zu sagen, okay, wenn ich jetzt, keine Ahnung, meine gesamte Einkommensteuererklärung für 2021 fertig habe, dann hole ich mir ein Eis oder keine Ahnung was.
Ich verstehe solche Menschen nicht.
Nee, ich auch nicht.
Ich wäre bei diesem Marshmallow-Test, ich habe das hier schon 200 Mal erzählt, aber bei diesem Marshmallow-Test, ich schwöre, ich wäre das Baby, das den Marshmallow isst, bevor der Mensch sich umgedreht hat und den Raum verlassen konnte.
Ja. Ne? Also das ist aufgeschobene Belohnung funktioniert halt einfach nicht. So, es müssen halt wirklich kurzfristige Dinge irgendwie sein, die greifbar sind. Vielleicht auch tatsächlich ein Wettbewerb, wie vorhin gesagt, mit dem Kinderzimmer aufräumen. Das kann man ja auch so in verschiedenen Bereichen irgendwie machen. Man muss sich, also man lernt im Endeffekt, sich selbst auszutricksen. Und da bin ich selbst ja auch noch dabei zu lernen. Ich habe ja von 2015 bis 2021, 6 Jahre Psychotherapie im Bereich Depression halt eben gemacht als Patient. Und im Endeffekt ermöglicht es mir jetzt die Diagnose und die Therapie, die ich jetzt mache, die jetzt nicht mehr bei dem Therapeuten ist, der nicht an ADS bei Erwachsenen glaubt, sondern bei einem anderen. Die meisten Strategien kenne ich schon, aber ich habe es halt nicht geschafft, sie umzusetzen. Und das ist so mit diesen ganzen Strategien so ein Problem. Oftmals, irgendwann werden sie langweilig und dann ist es vorbei. Also dieses Gamification ist da vielleicht auch eine gute Möglichkeit tatsächlich. Es darf Spaß machen. Es darf ein Bullet Journal, darf komplett bunt sein. So ein vorgefertigter Planer, ich habe auch diesen Klarheit-Planer, habe ich, glaube ich, mir 3-mal gekauft, funktioniert nicht. Ein Bullet Journal hat besser funktioniert, aber ich habe nicht immer eine Tasche dabei, deswegen funktioniert es auch nicht. Deswegen habe ich im Endeffekt mein Handy. Habe da jetzt eine App, die, wo ich halt eben genau das machen kann, wo wir darüber gesprochen hatten. Zeitfenster für zum Beispiel Spülmaschine kann ich eingeben. Und ich kann dann zum Beispiel auch sagen, ich habe da Termine drin, der synchronisiert sich mit dem Kalender. Und für die ganzen Tätigkeiten gibt es halt eben Zeitvorgaben. Und dann kann ich sagen, machen wir jetzt einen Tagesplan und dann macht der mir die Termine. So, das Ding funktioniert für mich ganz gut. Sorted heißt das.
Assorted.
Sorted, genau. Das
Unbezahlte
funktioniert.
Werbung und sowas, bla bla bla.
Ja, das ist, also da kriegt jetzt keiner Geld für hier. Also ich auf jeden Fall nicht. Müsste man ja ändern. Also es gibt im Bereich der Apps gibt's ganz, ganz viel. Es gibt auch so langsam Apps, die speziell für Menschen mit ADS gemacht wurden, wobei das meist, was ich bisher gesehen habe, waren einfach nur To-Do-Listen in bunt und dann steht ADHS drüber, weil irgendwer denkt, er kann eine schnelle Mark machen. Also da muss man echt so ein bisschen
Okay.
aufpassen.
Wir haben ja jetzt ganz viel über die Probleme gesprochen und wie man die bewältigen kann und so. Aber gibt es eigentlich auch positive Effekte für dich?
Absolut. Also, ich kenne mich ja nur so, aber es ist so, man sagt ja mal dieses Thinking outside of the box. Dass das so was Erstrebenswertes ist. Das ist für uns komplett normal. So, wir wissen gar nicht, wie es ist, in der Box zu denken. So, diese gesamten Normen und so, die funktionieren für uns nicht nur nicht, sie existieren auch eigentlich nicht. Sich nicht mit Grenzen abzugeben bei der Suche nach Lösungen, kann eine Schwäche sein, kann aber auch eine Riesenstärke sein. Das ist was zum Beispiel, ich gehe auch an der Schule komplett offen damit um. Gut, jetzt mit 16.000 Abonnenten auf TikTok kann ich es auch schlecht geheim halten. Aber auch meine Kollegen wissen das halt und kommen jetzt teilweise zu mir, wenn sie halt eben Problemlösungen brauchen. Nicht nur, aber auch im Umgang mit Schülern mit ADS. Weil so dieses, sich von den Normen zu lösen und auch mal einfach nach alternativen Lösungen zu suchen, das ist was Menschen mit ADS häufig besonders gut können, so diese Kreativität. Wenn sie noch nicht zu sehr eingeschränkt wurde, muss man ja sagen. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel in der Bank gearbeitet hätte, dann wäre es wahrscheinlich anders. Als Lehrer kann ich mich halt den Großteil des Tages frei ausleben und auch meine Zeit relativ frei planen, bis auf den Unterricht. Und auch das Thema Empathie ist so ein zweischneidiges Schwert. Wir sind prinzipiell sehr gut darin, Menschen zu durchschauen und auch Verhalten zu analysieren und vorherzusagen. Aber Empathie zu äußern, das ist oftmals ein Problem. Also das ist ein klassisches Beispiel, was auch tatsächlich, bevor ich wusste, dass das irgendwie mit dem ADS zusammenhängt oder auch bevor ich wusste, dass ich ADS hatte oder habe, häufig zu Streit in der Ehe geführt hat oder Beziehung, ist, nehmen wir an, du erzählst mir jetzt eine total traurige Geschichte. Also ich, deine Oma ist gestorben.
Hoffentlich nicht,
Erwartest.
Oma.
Ja, natürlich, ne? Also, oder nehmen wir ein anderes Beispiel. Meine Frau kommt von der Arbeit nach Hause, ich hole sie vom Bahnhof ab und sie hat einfach einen richtig stressigen Tag gehabt. So, der Tag war total Mist, es hat nichts geklappt, es haben Kollegen dazwischen gegrätscht, sie hat irgendwelche Anrufe gekriegt, der Drucker ist kaputt gegangen, keine Ahnung was. Dann erwartet man ja als neurotypische Person, dass der Partner zuhört und man sich einfach mal auskotzen kann. Und er vielleicht noch so ein bisschen mitmeckert über die Kollegen. So, das ist ja so das, was man ja häufig will, dann so eine Zustimmung und ein sich gesehen fühlen. Und solange wir uns kennen, hat meine Frau immer wieder gesagt, sie fühlt sich nicht gesehen. Und ich habe es nie verstanden. Weil, wenn sie sich so ausgekotzt hat, von meiner Warte aus war ich immer super empathisch. Was ich aber halt mache,
Lass
und das
mich
ist
raten, du hast Lösungen angeboten.
Möglichkeit 1, Möglichkeit 2, ich habe Geschichten erzählt, wo mir dasselbe passiert ist.
Ah,
Das ist
okay.
eine Art von neurodivergenten Menschen, das betrifft sowohl ADS als auch Autismus, eine Art Mitgefühl auszudrücken. Ist
Ich fühle
halt so
mich
dieses so,
ertappt gerade ein bisschen, verdammt.
ja, was soll ich jetzt sagen?
Also ich verstehe dieses Ding mit Männern nicht, wenn man sich auskotzt, dass Männer dann immer Lösungen anbieten, wo ich mir denke, was soll das denn bitte?
Ja, ich glaube, das ist auch eher so ein männliches Ding tatsächlich, aber so dieses dann eben eine eigene Geschichte zu erzählen. Die Aussage dahinter ist, ich fühle mit dir, ich weiß, wie es dir geht, weil ich habe es selber schon mal erlebt. Das ist die
Genau.
Aussage, die man eigentlich treffen möchte. Was aber bei den neurotypischen Menschen ankommt, ist häufig, jetzt bezieht er schon wieder alles auf sich und erzählt nur von sich. So, ich wollte mich doch gerade auskotzen, kann er nicht einfach mal zuhören? Und das ist häufig dann so ein Konflikt, der aber kein Mann-Frau-Ding ist. Also ich kenne auch viele Frauen mit ADHS, die tatsächlich selber Probleme haben mit ihren Männern. Das
Sag
ist
jetzt.
so, wir sind im Moment sehr empathisch, wir können es nicht so zeigen. Und das sorgt dann häufig auch für Konflikte.
Und wie machst du
Aber
das heute? Also wie drückst du es heute aus, sodass sie sich gesehen fühlt?
ich
Weil
weiß
nur
ja,
schweigend zuhören ist ja auch immer das Falsche, weil dann hast du ja immer das Gefühl, es interessiert den Kerl überhaupt nicht.
es ist eine anhaltende Schwierigkeit auf jeden Fall, die aber dadurch, dass ich mir der Tatsache bewusst bin, dass es so passieren kann, schaffe ich es zumindest, mir auf die Zunge zu beißen und in der Regel nicht an. Und ja, aber das ist halt es ist eine Kopflösung, dass ich dann nachfrage nach Details und was denn da passiert und wie ging es dir denn da und so. Es ist aber nicht so, dass das automatisch kommen würde, sondern das ist tatsächlich eine rein kognitive Leistung, da eben zu wissen, okay, stopp, Gerrit, jetzt halt stopp, nicht von dir sprechen, sondern deine Frau braucht gerade einen anderen Gerrit. Und das ist halt in verschiedenen Bereichen. Also jetzt zum Beispiel in der Arbeit mit den Schülern. Wenn ich da einen Streit habe zwischen drei, vier Mädels zum Beispiel, und das ist gerade neulich, ich bin dann auch super gut in der Problemlösung. Also eben auch die Gesamtzusammenhänge irgendwie zu sehen, so dieses Bigger Picture auch zu sehen. So nicht nur zu sehen, okay, die haben sich jetzt geprügelt, sondern zu hinterfragen, okay, warum ist das denn so? Und das zu analysieren, darin bin ich halt einfach echt gut, und das soll wohl auch damit zusammenhängen, tatsächlich. Dieses strategische Denken, sage ich mal.
Ich würde, also ich könnte mit dir jetzt noch 3 Stunden, glaube ich, reden,
Easy.
aber die Leute sollen sich das ja auch anhören. Und die wenigsten Leute pendeln 3 Stunden. Deshalb habe ich nur noch 2 Fragen. Die erste Frage, ich gehe mal davon aus, dass der größte Teil meiner Zuhörer jetzt nicht unbedingt selbst betroffen ist. Aber ich gehe auch davon aus, dass etliche in ihrem Bekannten-, Freundes-, Familienkreis Menschen haben, bei denen man zumindest vermutet, dass es ein Symptom sein könnte. Was rätst du denn Angehörigen oder Freunden? Was ist am hilfreichsten im Umgang?
Verständnis. Verständnis auf zwei Ebenen. Zum einen Verständnis in dem Sinne, dass wenn ihr in eurem Umfeld jemanden habt, der oder die halt eben ADHS hat, macht euch schlau. Hört euch zum Beispiel dieses Hörbuch an, was ich davon sagte, auf Spotify von Dr. Gerrit, whatever. Die kleine ADHS-Sprechstunde. Es wird euch helfen, euren Mitmenschen zu verstehen. Und es wird dann auch den Alltag erleichtern. Es wird trotzdem schwierig sein. Also mit uns zu leben ist schwierig. Und das wissen wir auch. Und wir fallen unser Leben lang schon zur Last. Und wenn man aber das Gefühl hat, dass die Partnerin, der Partner zum Beispiel, das eben auch versteht, man muss nicht alles toll finden, aber das hilft schon mal sehr. Zum einen eben selbst zu verstehen, was bedeutet denn diese Symptomatik, diese Störung, so was, worin äußert sie sich, was heißt das auch eben für meinen betroffenen Partner? Und dadurch halt eben ein Verständnis für die Situation auszulösen. Zum einen dieses Verständnis im Sinne von, ich weiß es, ich habe es verstanden, aber eben auch dann auch mal fünfe gerade sein zu lassen und zum Beispiel in Situationen, wenn dein Mann auf dem Sofa liegt und halt gerade nichts machen kann, nicht zu sagen, komm jetzt hier, ne, jetzt hier los, Spülmaschine ausräumen und das muss erledigt werden, sondern auch mal einfach zu akzeptieren, okay, das kriegen wir gerade nicht hin, vielleicht finden wir ja was gerade einfach mega viel Spaß machen würde, was dann so aus dieser exekutiven Dysfunktion zum Beispiel auch raushelfen könnte. Aber das geht halt nur, wenn man was weiß. Also Psychoedukation heißt so schön, also das Wissen über die psychologischen Zusammenhänge ist eigentlich der Schlüssel für den Umgang mit ADHS.
Okay. Gut, dann die letzte Frage. Normalerweise bitte ich meine Gäste am Ende immer, ihre 3 liebsten Zeitmanagement-Tools zu verraten. Ich würde dich bitten, dass du vielleicht die drei besten Tipps für Betroffene weitergibst. Also das, was dir tatsächlich am meisten geholfen hat, wenn da draußen jetzt wirklich jemand ist, der sagt, ich bin frisch diagnostiziert oder ich werde das jetzt angehen, deine besten Tipps.
Zuallererst lernen über ADHS. Es gibt für die Basics, habe ich ja schon dreimal gesagt, das Buch von Dr. Gerrit Rietz heißt er, glaube ich. Aber für Betroffene würde ich tatsächlich eher noch so, es gibt ein Buch ADHS für Erwachsene, Link kommt in die Shownotes. Das geht nochmal tiefer rein. Mach dich schlau, lerne über die Störung, denn dann lernst du dich selbst kennen. So, das ist eine. Das zweite, versuch, Menschen zu finden, mit denen du dich darüber austauschen kannst, die selbst betroffen sind. Das ist, also für mich ist zum Beispiel mein TikTok-Account, manche denken, das wäre Selbstbeweihräucherung. Nein, das ist für mich einfach eine riesengroße Selbsthilfegruppe. Ich habe einfach 16.000 Leute, die mir zuhören, wenn ich mich darüber auskotze, wie es mir gerade wieder alles auf den Sack geht. Und wenn dann in Kommentaren steht, jo, kenne ich, fühle ich genauso. Das ist für mich einfach eine Riesenbestätigung und das hilft mir, mich normaler zu fühlen in einer Welt, für die ich nicht normal bin. Das kann aber auch zum Beispiel ein Discord-Server sein. Also ich habe auch einen Discord-Server, wo jetzt irgendwie 300, 350 Leute irgendwie drauf sind. Zum größten Teil selbst Betroffene, zum Teil aber auch Eltern von Betroffenen, wo ich mir immer sage, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ihr auch selbst Betroffene seid, ohne es zu wissen, denn ADHS hat einen hohen genetischen Faktor von rund 80%.
Ach echt?
Ja,
Okay.
also die Wahrscheinlichkeit, dass, wenn du selbst ADHS hast, dass einer deiner Eltern ADHS hat, liegt bei rund 80%. Mein Vater wurde auch etwas nervös, als ich ihm das sagte und hat sich selbst noch ein bisschen hinterfragt. Ich glaube, mittlerweile ist er sich relativ sicher, dass er es hat. Faden, also genau, such dir halt eben Leute, wo du dich auch mal darüber austauschen kannst, weil du bist zwar vielleicht nicht normal, aber erstens normal, das klingt langweilig, wer will schon normal sein? Und gerade in der heutigen Gesellschaft müssen wir auch nicht mehr so normal sein, wie wir es noch in den 90ern oder frühen 2000ern sein mussten. Mittlerweile ist es so easy, sich wie du jetzt zum Beispiel auch selbstständig zu machen, sein eigenes Ding zu machen oder auch in Firmen sein eigenes Ding zu fahren. Es gibt so viele Jobs, wo man sich austoben kann oder auch zwei Jobs. Ich meine, was spricht dagegen, zwei Jobs in Teilzeit zu machen? Das ist auch ein Modell, was ja mittlerweile echt gut funktioniert. Versuch dir dein Leben, und das ist der dritte Tipp eigentlich, so zu gestalten im Rahmen deiner Möglichkeiten, dass es für dich funktioniert und nicht, dass du für das System funktionierst. Denn das treibt dich höchstens noch in Depressionen, im Burnout. Und glaub mir, da wo ich war, da möchtest du nicht hin.
Ja, das glaube ich dir sofort. Gerrit, ich danke dir vielmals. Wenn ihr Fragen habt, mehr wissen wollt, ich verlinke euch Gerrits Profile in den Shownotes. Wir packen den Link zu dem Hörbuch, zu dem Buch, zu der App. Ja,
Ich schicke noch ein paar Links.
genau, schick einfach noch ein paar Links. Ich baller das alles in die
Ich habe halt unter
Shownotes.
anderem zum Beispiel auch eine Google Maps-Karte, wo die ganzen Spezialambulanzen für ADHS bei
Ja,
Erwachsenen
perfekt.
eingezeichnet sind.
Genau, großartig. Also packe ich euch alles in die Shownotes, dann könnt ihr auch direkt mit Gerrit Kontakt aufnehmen und euch austauschen. Ich sage vielen Dank. Wie gesagt, wir haben ja kurz vorher schon geschrieben und ich habe ja schon erzählt, in der Recherche habe ich schon unfassbar viele Aha-Momente gehabt. In diesem Gespräch jetzt noch ein halbes Dutzend zusätzliche. Wenn diese Folge dazu beitragen kann, dass ein paar mehr Menschen sensibilisiert werden und lernen, damit umzugehen, dann habe ich jedes Ziel erreicht. Danke, dass du Zeit für mich hattest. Und was euch da draußen angeht, gilt wie immer, ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns nächsten Montag. Passt auf euch auf, bleibt gesund und denkt immer daran, eure Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.